Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
Ja. Und?
Tja.
Wie ist es?
Weiß auch nicht. Ich lebe noch. Das ist schon mal gut. Das haben nicht alle geschafft bis heute.
Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir nehmen am Mittwoch auf. Und ich weiß im Moment gerade von zwei. Ich weiß nicht, ob es noch mehr geworden sind.
Ich weiß auch noch von zwei.
Ah, okay.
Der Herr Van Halen und der Herr Feuerstein.
Ja. Ja. Wobei der Herr Feuerstein schwerer wiegt, finde ich, für mich jedenfalls.
Ja. Ja, mehr Erinnerungen. Ja, eindeutig.
Ja. Und Trump lebt noch, das ist ja auch irgendwie.
Verkehrte Welt.
Ja, naja. Darfst ja nicht mal laut sagen, da regen sich die Leute ja wieder auf.
Ja, ach, meinetwegen soll der leben, der soll noch nicht regieren.
Ja, stimmt. Das stimmt. Tja, war sonst noch was in dieser Woche? Haben wir irgendwas? War was?
Nee, ich habe mich allen möglichen Säulen entzogen, die dadurch Dorf getrieben hätten werden können. Puh, aber ich glaube, so richtig war auch nichts, ne?
Ich weiß nicht.
Nur Trump. Trump, 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 immer Trump.
Ja, ja, gut, okay. Weil er ja nun an Corona erkrankt ist.
Ja.
Tja.
Warte mal. Nachrichten was? Der letzten Woche. Oh, guck mal. Die Tagesschau hat tatsächlich alle Meldungen der vergangenen 7 Tage schön in einer Übersicht.
Ah, cool. Da können wir mal nachlesen, was wir alles nicht wissen.
Genau. Ah, das ist viel zu viel. Oh Gott, das sind ja, also viel zu viel.
Kann man das nicht irgendwie einteilen in irgendwas? Ich meine, kann man das nicht irgendwie filtern?
Nee, hier nicht, aber wenn man jetzt so, wenn ich so drüber gucke, ich nehme Trump, Corona und Fußball raus, dann bleibt nichts mehr über. Dann gibt es hier noch Brexit-Verhandlungen. Trump, 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 Corona, Corona. Kaukasus-Konflikt, okay. EU-Sanktionen für Belarus. Trump, 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 Corona, ja.
Ja.
Das war's. Libanon, Rechtsanspruch auf Homeoffice wird verhandelt, ja.
Ja, aber was ist das denn für ein
ja, 24
Tage im Jahr, was ist das denn?
Besser als nix, aber ach.
Ja, das ist ja halt nix. Was soll denn das? Das ist ja völliger Unfug, das ist ja, steht ja in keinem Verhältnis. Wie willst du denn das im Betrieb klar machen? Für 2 Tage im Monat sollen die dir extra einen Rechner mit nach Hause geben oder was? Und die gesamte Infrastruktur dafür schaffen, dass du Homeoffice machen kannst für 2 Tage in der Woche. Im Monat.
Im Monat.
Das ist doch ein mittelschwerer Witz.
Das stimmt. Ja, mit mehr wäre wahrscheinlich noch schwerer reinzukommen. Das Wichtige ist, dass die Firmen dann dazu gezwungen werden, diese Infrastruktur zu schaffen, ne? Oder zumindest sich darauf vorbereiten müssen, wenn sie nicht völlig gute Gründe dagegen haben. Und den wichtigeren Punkt daran finde ich eigentlich die Pflicht, dass nachgehalten werden muss, wie viele Stunden gearbeitet wird. Das ist ja jetzt im Moment in dem Corona-Hektik-Homeoffice bei vielen nicht der Fall. Und die Leute überarbeiten sich fürchterlich, weil sie einfach nur arbeiten. Morgens dran und abends weg vom Tisch und ohne irgendwie nachzuhalten, wie viele Überstunden das eigentlich waren. Das ist gefährlich. Oder einfach immer online, ne? Privatleben, aber trotzdem hinhören, wenn eine E-Mail kommt oder so. Es geht gar nicht.
Ja, ich glaube, das machen sie auch ohne Homeoffice, ne? Also.
Ja, aber das geht auch nicht. Das ist alles gar nicht gesund.
Nee, gesund ist das nicht. Aber ob das unbedingt was mit Homeoffice zu tun hat, frage ich mich.
Nee, da werden nur andere Bevölkerungsgruppen damit konfrontiert. Ich glaube, sonst war das eher so eine Sache von leitenden Angestellten oder Leuten, die sich für welche halten. Keine Ahnung. Aber so der durchschnittliche Sachbearbeiter wird sich jetzt weniger nach Feierabend damit beschäftigt haben, ob noch eine E-Mail reinkommt. Hoffe ich, aber im Homeoffice kann sich das ändern.
Ja, wird auf jeden Fall schwierig. Also wie willst du so einem kleinen mittelständischen Betrieb erklären, dass da jetzt seine, sagen wir mal als Beispiel, 30 MitarbeiterInnen da jetzt mit Rechnen ausstatten muss, weil damit die 24 Tage im Jahr Homeoffice machen können?
Bei 24 Tagen für jeden, da könnte man eigentlich einen Rechner ausstatten und den dann rumreichen.
Ah, schwierig.
Oh, das ist so
schwierig. möchte ich nicht administrieren, das Ding. Schwierig. Wenn da alle 30 MitarbeiterInnen dran sitzen sollen, dann möchte ich da bitte nichts mit zu tun haben. Das Ding werde ich garantiert nicht einrichten und irgendwie pflegen oder sonst irgendwas damit machen. Um Gottes Willen, ey. Wie willst du, da musst du ja auch 30 Leute, da musst du ja 30 Benutzer da anmelden dann auch. Hm. An dem einen Rechner, das ist ja furchtbar.
Oh Gott, seine. Nee.
Puh. Ich weiß nicht. Also das muss ja irgendwie geschaffen werden alles. Das geht ja so alles nicht. Also das ist alles. Also Regeln sind gut, aber am Ende wäre es schön, wenn die Firmen von sich aus vernünftig werden würden und sagen würden, macht doch, was ihr wollt. So. Und es geht ja den Firmen, also den Chefs oder den Menschen, die da weiter oben sind in der Chefetage, es geht denen ja auch nicht darum, dass es mehr Geld kostet oder so. Im Gegenteil, es kostet ja sogar noch weniger Geld eigentlich, wenn die Leute zu Hause sind. Es geht denen um die Kontrolle, die gute alte Kontrolle. Die glauben, wenn die Leute zu Hause sitzen, die sind nicht kontrollierbar. Das stimmt natürlich auch. Ich bin aber davon überzeugt, dass die dann sogar noch effektiver arbeiten. In dem Rahmen, den sie kriegen, also in diesem Zeitrahmen halt. So, da bin ich fest von überzeugt, weil es sich zu Hause einfach entspannter arbeiten lässt. Für die, die es mögen, es müssen ja nicht alle machen. Es werden auch nicht alle machen. Es werden genug Leute immer noch weiter in die Büros laufen. Alleine schon, weil sie so, wie sagt man, sozialisiert sind. Die können gar nicht anders. Es gibt Menschen, die rennen seit 30, 35 Jahren jeden Tag ins Büro. Die werden nicht von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt Homeoffice.
Ja.
Aber für die, die es wollen und die damit umgehen können, warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? So, alles gut. Das ist eine neue Art, die hinzukommt. Eine neue Art, den Arbeitstag zu managen sozusagen und überhaupt zu arbeiten und produktiv zu arbeiten auch.
Ganz genau. Und eine, die mal wichtiger wird, für solche Dinge wie Pandemien, nicht zuletzt, aber auch für die Gesundheit der Mitarbeiter, für die moderne Gesellschaft, was weiß ich.
Da ist er wieder.
Was ist da passiert? Hallo. Ich dachte schon, oh, das ist immer eine sehr lange Denkpause.
Weiß ich nicht, was da passiert ist, keine Ahnung.
Nee, ist abgebrochen. Passiert.
War das Studio Link oder?
Ja, anscheinend schon.
Guck an. Also, da muss man aber auch nochmal schimpfen. Sowas. Ja, wo war ich? Genau, es ist eine neue Art des Dings.
Ein schönes Schlusswort für die Pre-Show. Eine neue Art des Dings.
So, dann lass uns mal in die Sendung.
Das tun wir. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Und wer mehr über diese Sendung wissen möchte, schaut am besten vorbei unter feuilletöne.de. Dort findet sich unter anderem ein Archiv vergangener Folgen in voller Länge. Wir beginnen heute wieder mit der Rubrik Gelesen. Und gelesen haben wir heute Mara Pfeiffer und ihren Roman Vergiftete Hoffnung. Mara Pfeiffer ist Journalistin und Autorin. Bei Twitter kennen wir sie als Wortpiratin, bei Instagram unter dem gleichen Namen, Wortpiratin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem ersten FSV Mainz 05, sowohl als Journalistin als auch privat als Anhängerin des Vereins. Aktuell schreibt sie in dieser Doppelrolle als Kolumnistin für die Allgemeine Zeitung Mainz. In Episode 255 besprachen wir ihren Debütroman, der hieß »Im Schatten der Arena«. Und der heutige Roman Vergiftete Hoffnung schließt direkt an diesen an. Wir haben es also wieder mit Jo Zinner, mit ihrem Sohn Luca und mit vielen anderen Bekannten des ersten Romans zu tun und natürlich auch wieder mit Mainz 05. Für die weitere Handlung des Romans gebe ich zunächst mal zurück zu Herrn Martinsen.
Ja, und diesmal geht es bei diesem Roman und bei Mainz 05 um den eben um einen Profi von Mainz 05. Und zwar um Finn Ringer. Den haben wir auch schon im letzten Roman kennengelernt, der sich überraschend bei Jo meldet. Und die ist davon gar nicht so richtig begeistert. Ausgerechnet der, dessen geplantes Coming-out ihr bester Freund im ersten Roman mit dem Leben bezahlen musste. Wir erinnern uns. Auf jeden Fall die, die den ersten Roman gelesen haben, erinnern sich. Dieser erzählt ihr dann allerdings von Ogona Okori. Und dann ist ihre journalistische Neugierde geweckt, genau wie beim ersten Mal, so ein bisschen ähnlich. Ne? Da wurde ja auch, wurde sie auch in so einen Kriminalfall reingezogen. Und diesmal ist das sehr ähnlich. Also auch hier geht es wieder um einen Kriminalfall, der gelöst werden will und der auch hauptsächlicher Plot dieses Buches ist. Und wie auch schon im ersten Roman stürzt sich also Joe jetzt in die Recherche, dankbar ihr den privaten Schwierigkeiten zu entkommen, die sie nämlich auch noch hat. Da ist einmal ihr Freund Hans, der unbedingt mit ihr zusammenziehen will. Dann ist der Sohn Luca, der eine zweite Katze haben will. Und dann fordert der Vater von Luca, Tom, auch noch das Sorgerecht für eben jenen. Und da bin ich auch genau beim ersten Punkt von diesem Buch. Denn mir war in diesem Fall, interessierte mich die private Geschichte, also die Geschichte neben der Geschichte sozusagen, wenn man so will. Es gibt ja zwei Handlungsstränge in diesem Roman, nämlich einmal den eigentlichen, das ist dieser Kriminalfall, nennen wir ihn mal so, oder eben diese Geschichte um Ogona Okori und dann eben ihr Privatleben und was da alles schief geht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich in diesem Fall, hat mich das noch mehr interessiert. Das fand ich noch viel interessanter für mich. Das ging sogar so weit, dass ich dachte so, ah nein, jetzt, ja, ist ja gut, jetzt komm, jetzt lass lieber wieder zu dem anderen kommen. Können wir jetzt wieder zu, was war denn jetzt, was ist denn jetzt mit Hans, was ist denn nun mit Luca, was ist denn da nun, ich muss doch hier. Also so ging es mir. Ich wollte dann eigentlich unbedingt wissen, wie es da weitergeht. Das hat mich dann so richtig gepackt irgendwie. Das wollte ich unbedingt wissen. Insofern hat mich der Kriminalfall, der war mir in Anführungszeichen fast ein bisschen im Weg. Sozusagen. Also, weil ich dachte, oh ja, ist ja gut, ja, Kriminalfall, ich weiß, ist voll wichtig und so. Aber können wir jetzt vielleicht mal wissen, was jetzt wieder mit ihrem, was mit dem Sohn ist und so? Können wir da jetzt vielleicht mal wieder drüber reden? Hier, das sind hier die wichtigen Sachen. Also, so ging es mir bei diesem Buch.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, vor allem der Sohn Luca, der wächst einem ja auch ziemlich ans Herz. Mhm. Also, da habe ich mich auch sehr gefreut, zumal die Krimi-Geschichte ja auch echt, da geht es Schlag um Schlag, Schlag auf Schlag und das ist ziemlich dicht geschrieben und ich fand es gleichzeitig auch sehr erholsam, dass man zwischendurch wieder zurück in die private Welt kam. Das hat so ein bisschen, konnte man nochmal Luft holen, aber mir ging es auch so, ich fand die private, also wenn der nächste Krimi irgendwie ohne Krimi auskommt mit diesen Personen, das würde ich auch nehmen.
Oder nein, schon.
Aber ja, irgendwie schon oder so ein Exkurs, wie nennt man das hier, so ein Spin-off oder so, ohne Krimi, aber nichtsdestotrotz, der Krimi ist trotzdem spannend und der hat einige wichtige gesellschaftliche Themen und also, was haben wir, wir haben Flucht und Fluchthintergrund, wir haben Doping und naja, so im Vorbeigehen werden da noch schöne psychologische Dinge mit abgehandelt. Ich habe das schon auch gerne gelesen, also beide Handlungsstränge absolut gerne gelesen und das Ganze ist so lebendig geschrieben, das ist kurzweilig, man möchte es überhaupt nicht weglegen. Mhm. Ich habe es auch nicht ganz in einem durch, aber gefühlt in einem durch, also wirklich so mit Buch vor mir her und abwesend mit einer Hand das Frühstück umrühren oder so. Also das ist wirklich ein Buch, was man gerne durchlesen möchte.
Ja.
Kurze Kapitel mag ich auch gerne, dann hat man zwischendurch die Gelegenheit, dann doch mal irgendwie was zu essen. Ja, wirklich gut gemacht.
Ja, der Schreibstil ist einfach toll. Ja. Sie hat die Fähigkeit, jemanden sofort zu begeistern.
Mhm.
Da gibt es gar nicht so viele AutorInnen, die das können. Und Mara Pfeiffer kann das. Die kann einen innerhalb von ganz kurzer Zeit, innerhalb der ersten Sätze schon begeistern. Da will man sofort weiterlesen.
Mhm.
Das ist ein Talent, was nur ganz wenige Menschen haben, nur ganz wenige AutorInnen. Das ist wirklich fantastisch, wie innerhalb von ganz kurzer Zeit ist man sofort in der Geschichte drin. Ob man nun den ersten Teil, sag ich jetzt mal, von dieser Romanreihe gelesen hat und oder auch nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Man ist auf jeden Fall sehr schnell drin in diesem Buch.
Und man ist auch mit Feuerwerk wieder raus. Also,
das stimmt.
Das kriegt es auch noch gut hin. Das ist Wahnsinn. Mhm.
Das stimmt. Ja, das kriegt sie auch besser hin als manche andere und manche andere. Mhm. In der Tat. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja, es ist ein schnelles Buch. Es geht wirklich, man kommt kaum dazu, Luft zu holen. Also weder bei der Kriminalgeschichte noch privat. Privat finde ich fast noch weniger, weil du hast ja gesagt, das Private war für dich so zum Luftholen. Das ging mir genau umgekehrt. Ich fand die Kriminalgeschichte zwischendurch dann zum Luftholen. Ich war teilweise war ich total aufgeregt. Wirklich, ich war so aufgeregt, was sich da privat alles abgespielt hat, dass ich wusste, das war sehr viel. So, auf einmal. Hm. Das hat mich so ein bisschen mehr aufgeregt als die Kriminalgeschichte, die fast schon so ein bisschen Erholung war, so.
Ich verstehe.
Ja.
Und was man unbedingt dazu sagen muss, wieder, auch hier wieder, muss man weder Fußball mögen, noch sich in Mainz auskennen. Ich treffe auf beide Gruppen nicht zu und habe es trotzdem sehr gern gelesen. Also wirklich nicht. Das ist, und man muss auch kein Krimi-Fan sein, denn auch zu der Gruppe gehöre ich nicht und trotzdem habe ich es gerne gelesen. Das ist wirklich, wirklich klasse. Oh. Und vielleicht auch ein bisschen schade, denn man nimmt das Buch in die Hand und okay, Mainz 05 Krimi, ich hätte das nicht gekauft. Hätte ich nicht. Jetzt weiß ich natürlich, wer Mara Pfeiffer ist. Jetzt würde ich jedes Buch von ihr kaufen in Zukunft, aber im Buchhandel, ja. Es ist trotzdem richtig, dass es draufsteht, denn das ist es. Aber es ist wahnsinnig, wie gut sie schreiben kann, dass das überhaupt keine Rolle spielt.
Genau. Das ist echt das Entscheidende. Es ist völlig egal, ob man Fußballfan ist oder nicht, ob man Krimi-Fan ist oder nicht. Man muss das alles nicht sein, man kann es sein, spielt überhaupt keine Rolle. Diese Geschichte trägt auf jeden Fall. Ich gehe sogar noch weiter, man muss nicht mal Literatur mögen.
Nee, ja.
Man kann es trotzdem ganz genau. Das ist total toll. Das ist wieder so ein Buch für Menschen, die auf der einen Seite Literatur mögen und auf der anderen Seite Literatur überhaupt nicht mögen. Denn die kann man dafür begeistern. Das sind genau die Bücher, die Menschen lesen müssen, meiner Meinung nach, die sonst nicht lesen. Die kann man echt dafür begeistern, weil das ist einfach schön zu lesen. Es ist verdammt gut geschrieben und das kann man nicht über so viele Bücher schreiben. Ja gut, viel sagen. Viele Bücher sind gut geschrieben, aber die meisten Bücher sind nicht für alle Menschen geschrieben. Oder viele Bücher sind nicht für alle Menschen geschrieben. Und viele von diesen Büchern lesen wir hier auch und besprechen wir hier auch. Dieses Buch ist für alle Menschen geschrieben, definitiv. Es ist
sogar formell. Also ja. Ich finde es super, dass hier das Gender-Sternchen durchgezogen hat.
Richtig, genau. Auch das noch, ne? Das muss man auch noch positiv erwähnen. Genau. Auch das spricht für dieses Buch. Mhm. Also sprechen super viele Sachen für dieses Buch. Es sprechen unfassbar viele Sachen für dieses Buch. Aber das Größte, was für dieses Buch spricht, ist, dass es einfach toll ist. Es ist spannend. Es ist aufregend. Also mich hat das Buch wahnsinnig aufgeregt. Also aufgeregt im Sinne von, oh Gott, was ist jetzt wieder? Oh Gott, was macht sie da? Oh Gott, was macht er da? Oh nein. So. Und es ist eben auch wahnsinnig flott zu lesen und es ist auch ein Buch, was es schafft, zu Ende zu sein. Also toller Anfang, toller Mittelteil, tolles Ende. Das gibt es auch nicht bei so vielen Büchern.
Ja.
Muss man auch mal ehrlich sagen. Also wirklich sehr, 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 sehr tolle Fortsetzung von Im Schatten der Arena, muss man einfach so sagen. Und da dieses Buch im Jahr 2020 erschienen ist, müssen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von... Oh,
Entschuldigung.
Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Da gibt es überhaupt nichts zu zweifeln. Wir haben auch jetzt im Grunde 10 Minuten lang Lob ausgeschüttet. Ja. Also das rennt.
Ja, dem schließe ich mich an. Dieses Buch rennt. Und auch bei den Büchern wird es natürlich am Ende des Jahres eine Liste geben, wo ihr dann abstimmen könnt über die Bücher des Jahres. Das heißt also auch hier werden am Ende dann von uns die Bücher auf unserer Homepage zu sehen sein und ihr dürft dann abstimmen, welches eurer Meinung nach das Buch des Jahres ist oder die Bücher des Jahres sind. Auch wir werden dann natürlich unsere Bücher des Jahres entsprechend am Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, je nachdem, vorstellen. Also, Vergiftete Hoffnung erschien im Sozietätsverlag von Mara Pfeiffer. Es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Wir kommen damit zugehört. Und wir kommen zu The Flaming Lips. Die bringen irgendwie Alben raus, wie andere Leute ihre Socken wechseln, habe ich manchmal das Gefühl. Das ist echt unfassbar, was die für einen Output haben. Sie haben wieder ein neues Album herausgebracht. Diesmal heißt das Album American Head. Das ist eine US-amerikanische Rockband, die wurde bereits 1983 in Oklahoma gegründet. In Oklahoma City, genauer gesagt. Die Band zeichnet sich durch Experimentierfreude und stilistische Vielfalt aus, die sich im Laufe der Jahre immer wieder gewandelt hat. 1986 wurde das erste Album Here It Is veröffentlicht. Und man war auf diesem Album dem Post-Punk zugetan. Das war für diese Zeit ja auch nichts Außergewöhnliches. Man entwickelte sich aber stetig weiter und somit auch weg von eben diesem Post-Punk. Den künstlerischen Durchbruch schaffte die Band dann allerdings erst viel später, nämlich 1999 mit The Soft Bulletin, das von einem orchestrierten Sound und philosophischen bis exzentrischen Texten geprägt ist. Und wir haben bereits, glaube ich, mindestens ein Album besprochen, nämlich, wie hieß es da nochmal, irgendwas mit King, Kingsmouth, genau, haben wir besprochen. Das ist gar nicht so lange her, ich meine sogar, es war im Jahr 2019. Und nun also das 16. Studioalbum der Band, nämlich eben American Head. Das sollte eigentlich im Sommer veröffentlicht werden. Dann kam Corona und schließlich wurde das Album dann im September dieses Jahres, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Jahre 2020, veröffentlicht. Und diesmal beschloss also die Band, sich auf ihre amerikanischen Wurzeln zu konzentrieren. Vielleicht könnte man auch sagen, auf ihre eigenen Wurzeln, denn da kommt so einiges an biografischen Dingen zusammen in Texten, habe ich so das Gefühl. Musikalisch, ja, alles wie immer, wie eh und je, oder, Frau Eichler?
Ja, ich kenne nicht alle 16 Alben dieser Band, deswegen weiß ich nicht, ob eh und je dazu trifft. Ich habe Folk-Rock gehört, ich habe Pop gehört, viele Streicher. Mhm. Ich habe hier und da ein paar Beach Boys gehört. Und ja, all sowas. War schon relativ poppig, also das hätte ich jetzt erstmal nicht erwartet. Ansonsten, die Instrumentierung war allerdings sehr schön, tolle Melodien, schöne Arrangements, hat mir gefallen. Auch die Produktion, einige reingemischte Geräusche und Dinge, das war alles sehr künstlerisch. Bei den Flaming Lips erwartet man ja durchaus ein bisschen Verrücktheit, mhm, oder nicht nur ein bisschen. Die gab es. Einiges wurde erstaunlich eingängig, das habe ich auch nicht erwartet. Ich muss aber zugeben, dass wirklich jeder einzelne Song insgesamt so schunkelig verträumt wirkt, trotz dieser gewohnten Verrücktheit dieser Band, dass ich mehrmals eingeschlafen bin, bevor ich das Album einmal am Stück durchhören konnte. Ich wurde zwischendurch aufgeweckt von den Geräuschen von muhenden Kühen und irgendwie UFO-Laser. Aber ansonsten muss man aufpassen, dass man ausreichend Wachheit in sich hat oder Kaffee neben sich. Ich jedenfalls. Und am Ende habe ich mir auch die Frage gestellt, was für Drogen nehmen die eigentlich und wo kriege ich die her? Also wenn man mal genauer hinhört, da gehen Dinge vor sich. Das ist schon, sagen wir mal, künstlerisch kreativ. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es mögen mag oder nicht, aber es ist auf jeden Fall kreativ.
Ja, und das haben sie auch schon immer gemacht, ne? Also sie haben ja auch schon Alben gemacht, wo sie zwei Boxen hingestellt haben und dann haben sie zwei Tonbandgeräte aufgestellt und hingestellt, eins auf dem einen Kanal, eins auf dem anderen Kanal und damit haben sie dann ein Album aufgenommen. Also da kennen die ja nichts, ne? Also die haben sogar zwei Bands hingestellt, genau, so war das. Die aus zwei Boxen rauslaufen lassen und das aufgenommen. Also so Sachen halt. Also eigentlich alles wie immer, man ist genauso verspult wie eh und je. Das Album ist halt, ja, also mir fällt bei diesen Leuten immer Psychedelic ein. Das ist für mich in Psychedelic in Reinkultur. Und du hast gerade eine sehr interessante Frage gestellt, nämlich was nehmen die und wo kriege ich das her? Das stelle ich mir auf jedem Album dieser Band. Und wenn man sich mal die Live-Auftritte dieser Band anguckt, denkt man, was zur Hölle nehmen die und wo kriege ich das her? Da wird in irgendwelchen Plastikbällen aufgetreten. Das ist alles in voller quietschbunter Farben. Es ist so 70s, so, ne? Und ein bisschen Beach Boys hast du ja schon gesagt, das stimmt natürlich auch. Und ein bisschen was von den Pinks und ein bisschen was von den Floyds. Also das ist sehr, sehr, sehr psychedelic und sehr verspult, fällt mir dabei immer ein. Also wirklich, es ist so weg von allem anderen. ich frage mich immer, wie sehr die sich wegballern, bevor die da irgendein Album aufnehmen. Das ist wirklich.
Und falls das ohne Drogen gegangen ist, herzlichen Glückwunsch.
Ja,
also das
total.
Klingt nach einem bunten Leben. Ja.
Unbedingt. Total. Also das muss man einfach so sagen. Und ich fand Kingsmouth total gut. Es war ein unfassbar gutes Album, weil es ein Konzeptalbum war. Das haben sie schon des Öfteren gemacht. Die KritikerInnen waren total begeistert von diesem Album. Also die meisten auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Vorgänger ein bisschen besser, weil dieses ist wieder so ein bisschen durcheinander. Also das passt ganz gut zur Band und zu dem, was sie da so machen. Okay, fair enough. Aber ich meine, der Typ ist auch großartig, wirklich. Also die sind alle großartig. Die Typen, die Bandmitglieder, da ist auch einer ja, flaming-lipsiger als der andere. Das ist wirklich unfassbar. Also man muss schon sagen, das ist eine sehr besondere Band und dass es die auch schon so lange gibt, das ist natürlich auch fantastisch. Aber wenn es einen Song gibt, der zu dieser Band passt und zu diesem Album passt und zu dem passt, was wir gerade so erzählt haben, dann ist es You and Me, Selling Weed. Welcher Song würde besser zu dieser Band passen? Also als ich das hörte und sah, also als ich den Titel sah und den Titel hörte, dachte ich, ja, den Titel hättet ihr eigentlich schon viel früher aufnehmen müssen.
Der Titel ist schon so albern, aber...
Großartig, ja. Oder? Fantastisch.
Irgendwo schrieb auch jemand, das klänge wie unter Wasser aufgenommen. Das stimmt auch.
Ja, das stimmt.
Oh. Ja, das stimmt. Die denken sich Zeug aus, meine Güte.
Ja, aber das haben sie schon immer gemacht. Das ist man kann sagen, es ist ein sehr fantasievolles, durchgeknalltes, verspultes Album. Sollte Eskapismus jemals einen Sinn gehabt haben, dann hier. Also das ist wirklich fantastisch. Ja, jetzt müssen wir dieses Album natürlich auch wieder bewerten, denn auch dieses Album ist erschienen im Jahre 2020 und nimmt eventuell, man weiß es nicht, mal gucken, dann auch an der Verlosung teil sozusagen, in Anführungszeichen. Also es gibt natürlich wieder eine Liste am Ende des Jahres und da gibt es natürlich auch wieder die Alben des Jahres, die ihr dann auswählen könnt und wir werden natürlich auch unsere Alben des Jahres vorstellen. Also auch dieses Album wird von uns bewertet werden auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Also, es gibt eine 1 plus mit Sternchen für Kreativität. Trotzdem war es mir zu einschläfernd. Für mich gibt es für American Head ein schnelles Läuft.
Ja, von mir gibt es ein Rennt, weil ich liebe diese Band und ihre Verspultheit und ihre wirklich Großartigkeit. Alles, was die so machen, ist fantastisch. Ich bin da total begeistert. Ich bin großer Fan von diesen durchgeknallten Typen. Ich mag die. Für mich rennt dieses Album. Also, American Head von The Flaming Lips. Es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
Damit kommen wir zu Gesehen. Und weil die Welt offenbar noch nicht genug selbsternannte Seriennerds hat, hat auch der ARD-Spartensender One ein passendes Format hervorgebracht. Ein literarisches Quartett, nur eben mit Serien. Sein Name ist deshalb auch Seriös das Serienquartett. Und das haben wir uns für heute angeguckt. Zuerst moderierte hier Kurt Krömer eine vierköpfige Runde mit Produzentinnen und Drehbuchautoren. Das war leider ziemlich schnarchig, wurde trotzdem anderthalb Staffeln durchgehalten. Mittlerweile sitzen in der Runde, in dem Serienquartett, der YouTuber Robert Hoffmann, Podcasterin Emily Tomei, Hannah Huge von den Serienjunkies und natürlich die unverwechselbare Sarah Kuttner. Und so haben wir jetzt auch in Fernsehdeutschland eine Runde Serienkritiker, die uns Zeug von allen möglichen verschiedenen Streaming-Anbietern und Sendern vorstellen. Und das ist nicht unbedingt neu, aber es ist neu im Öffentlich-Rechtlichen. Und das war spannend zu schauen.
Ja, und ich habe auch schon wieder gar nicht gewusst, dass Kurt Krömer das vorher moderiert hat. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich erst mitbekommen, als ich dann das gesehen habe. Da sah ich dann ältere Folgen und dachte so, ach guck mal, das hat gar nicht immer schon Sarah Kuttner moderiert. Deswegen habe ich das vorher auch nie gesehen. Das hat vorher Kurt Krömer moderiert. Und ich habe davon auch gar nichts gesehen. War das nicht so schön?
Nee, also ich habe in die zweite Folge reingeschaut, das war ziemlich schnarchig, also die kamen nicht vorwärts, das war sehr, sehr öffentlich-rechtlich. Also von der Form her ist es das ja immer noch, ne? Also mit dieser Vorstellung am Anfang und dem hübsch ausgestatteten Oldschool, mit der Bühne, so wie sich das gehört im Fernsehen. Mhm. Und die Art, wie die Kamera funktioniert und so, das ist schon noch alles sehr, sehr öffi. Auch geblieben mit Sarah Kuttner, aber bei Kurt Krömer, die kamen nicht so richtig zum Punkt. Ah. Also die haben unheimlich langsam gesprochen. Man hätte es auf doppelter Geschwindigkeit gucken können und wäre immer noch, hätte immer noch Zeit gehabt, sich einen Kaffee zu kochen. Die haben trotzdem interessante Serien gehabt. Also ich in der einen Folge, die ich gesehen habe, war zum Beispiel Fleabag drin. Also eine Menge Dinge, die wir auch schon besprochen haben. Mhm. Und es kamen auch ein paar interessante Punkte. Es gab wenig Analyse und die Perspektive war mir ein bisschen, die war eben anders. Vielleicht ist es auch eine Generationenfrage. Das neue Team ist um einiges jünger. Und es geht jetzt auch viel mehr immer auch um gesellschaftliche Fragen. Ich habe das Gefühl, es wird viel darüber gesprochen, wie geht die Serie mit Feminismus um und wie geht die Serie mit, keine Ahnung, aktuellen gesellschaftspolitischen Problemen um. Das war zumindest mein Eindruck von dem kurzen Schauen der alten Serienquartettrunde, das war wirklich literarisches Quartett mit Serien. Ein bisschen oldschooliger.
Bisschen wie bei uns dann.
Bisschen wie bei uns, das stimmt. passt da halt, ich glaube, die Zielgruppe, ja, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Vielleicht muss man sich das zuerst fragen. Denn wer selbsternannter Serien-Nerd ist, der wird wahrscheinlich sich auf YouTube seine Reviews holen und nicht bei ARD One, von dem ich vorher noch nicht so richtig wusste, dass es das gibt, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und wer literarisches Quartett sieht und das mit Serien haben möchte, weil er wissen will, worüber die Kinder alle sprechen, der will vielleicht nicht die Sarah Kuttner-Runde sehen. Das ist schwer zu sagen. Aber die Kurt-Krömer-Runde hat wohl, so las ich, vom Feuilleton auch keinen Spaß bekommen. Also
okay.
Die sind da auch alle bei eingeschlafen.
Okay. Aber kann man diese Sarah Kuttner-Runde nicht auch bei YouTube gucken? Oder können die Kids das nicht da sehen?
Bestimmt.
Ja. Sehen die Kids diese Sendung?
Ich glaube, die ist immer noch zu langsam dafür. Das ist eine Stunde, vier Serien immerhin. Der positive Punkt ist, sie dürfen aus vielen Serien mindestens mal den Trailer zeigen. Mhm. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie öfter auch noch Szenen einblenden, wenn sie darüber sprechen. Ist vielleicht schwierig, weil es wirkt, als wenn sie auch spontan ins Gespräch kommen. Da kann man nicht immer alles gerade parat halten. Aber das Format, im Fernsehen Serien zu besprechen, bietet sich ja eigentlich sehr dafür an, dass man auch ein bisschen mehr in die Analyse geht, dass man ein bisschen mehr zeigt, dass man ein bisschen mehr Beispiele bringen kann. Das machen sie nicht wirklich. Es bleibt, und das wäre auch schon mein erster und letzter Kritikpunkt, es bleibt am Ende dann doch irgendwie bei einer Meinung. Also auch ein bisschen wie bei uns.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch wie bei uns.
Genau. Genau. Also eigentlich im Fernsehen und vor allem, wenn, also es ist ja auch ein Online-Sender, aber wenn ich da vier gut bezahlte Leute hinsetze, die von den Öffis bezahlt über Serien reden, dann erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr, also noch mehr Hintergrundwissen und Infos, halt mehr so redaktionelle Dinge, ne? Für die der Hobby-Serien-Nerd auf YouTube nicht unbedingt sich die Zeit nimmt, sondern, oder nehmen kann, aber die Redaktionsteams haben, die ihnen das auf die Karten schreiben können. Da hätte ich mir mehr von gewünscht, denn so bleibt es bei, fand ich cool, weil, ja. Das ist auch schön, denn bei Sarah Kuttner möchte man das auch hören. Und die anderen drei sind durchaus auch sympathisch und wissen, wovon sie sprechen, habe ich das Gefühl. Sind vor allem auch leidenschaftliche Seriengucker, das merkt man schon. Ja, aber ja, es ist wirklich ein bisschen wie bei uns. Sie sagen uns, was sie daran mochten. Mhm. Und das hat einen Wert, aber einen anderen, als ich erwartet habe.
Okay, verstehe. Weil ansonsten würde ich sagen, das ist ja genauso wie, als wenn wir über Bücher reden, ne? Also, wobei, da hast du ja dann immerhin noch eine Expertise. Also da hast du ja dann immerhin noch
irgendwann mal gehabt im letzten, vorm Krieg.
also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es ja schon wieder vollkommen egal, über was die da eigentlich reden. Ich habe ja sowieso keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Ich kenne die ganzen Sachen doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich gesehen habe. Ich glaube, Habe ich die aktuelle gesehen? Ich habe die mit Mandalorian gesehen.
Ja.
War das die aktuelle?
Die habe ich auch gesehen, ja, wo alle traurig waren, dass Baby Yoda nicht vorkommt. Oder das die andere Figur, die aussieht wie Baby Yoda, aber es nicht ist, nicht länger im Bild war. Ja,
ja, genau. Mhm. Und wo Sarah Kuttner das auch nicht abgeholt hat und so. Das habe ich alles gesehen, das habe ich auch, kann ich auch nachvollziehen, alles. Ich habe aber die Serie natürlich trotzdem auch wieder nicht gesehen. Also ich kenne die gar nicht, ne? Weil es die nicht bei Netflix gibt. So. Und ich bezahle ja nicht hier 10 Euro, da 10 Euro, da noch 10 Euro. Nicht, weil ich das blöd finde, das auch, aber ich bin einfach nicht Serien-Nerd genug. Und ich gucke das ja nicht, weil die Serien besprechen, sondern ich gucke das ja wegen Sarah Kuttner. Und da muss ich sagen, war ich schon wieder glücklich. Ich war zufrieden. Also, ich wusste nicht, worüber die reden. Mir waren die anderen vollkommen egal. Frau Kuttner saß da und hat ihre lustigen Sachen erzählt und ihre klugen Sachen und konnte ich schon wieder ruhig schlafen, muss ich ehrlich sagen. Das reicht mir eigentlich schon wieder, um das gut zu finden.
Ja, für Kuttner-Fans kann man die Serie definitiv empfehlen, die Sendung, weil sie auch große Redeanteile hat, das merkt man schon. Also sie rahmt das Ganze ein, ich will nicht sagen, drängt sich in den Vordergrund, das klingt negativ, das ist sehr positiv, dass sie das tut, aber sie moderiert nicht nur im Fernsehmoderator-Sinne, sondern sie übergibt auch immer, also sie regelt, wer reden darf und wer nicht. Das merkt man schon. Und wenn man sie gern reden hört, dann hat man davon eine Menge.
Ja, unbedingt. Das ist doch das. Ist ja auch wie bei uns. Wenn man uns gerne reden hört, kann man das auch hören.
Das stimmt, dann ist auch egal, wie viel Quatsch wir erzählen. Ne? Das ist doch wunderbar.
Genau. Also wir haben gelernt, das Serienquartett ist toll, wenn man Sarah Kuttner mag. Und wir sind wie Öffentlich-Rechtliche, aber nur mit Meinung und ohne Redaktion. Und wenn man uns reden hören mag, kann man uns gut hören, auch wenn wir nur Quatsch reden.
Genau.
Ja, wie wir Quatsch reden und wie viel Quatsch wir reden, das könnt ihr gleich erleben, wenn es um Verkostet geht, weil wir keine Ahnung von dem haben, was gleich wieder kommen wird. Und deswegen geht es jetzt weiter mit Verkostet. Und wir haben Verkostet ein Aha Riese Reserve Sauternes Cask. Und die Marke hat wohl ihren Ursprung in der Geschichte des dänischen Pharmazeuten Albert Heinrich Riese. In der Zeit von 1838 bis 78 war der wohl auf den damaligen dänischen westindischen Inseln, da hat er wohl gelebt und gearbeitet. Naja, gelebt und gearbeitet, ich weiß nicht, also Kolonialismus und so, ne? Schwierig. Also da war ich ein bisschen müde, aber so ist das manchmal. Ob man da nicht vielleicht nochmal die Geschichte aufarbeitet, lieber mal gucken. Naja, auf jeden Fall hat er irgendwann die Erlaubnis bekommen, nämlich 1838, und zwar die Erlaubnis, eine Apotheke zu eröffnen, und zwar auf der Insel St. Thomas. So, und der kreierte nun also seinen Rum primär, wie so viele Sachen, der Whisky und viele andere Sachen auch, waren am Anfang ja Medizin, und zwar vorzugsweise für Magenbeschwerden und andere Plagen. Der gewann dann doch hier sehr schnell eben auch anderweitig Beliebtheit, also auch wie alle anderen Spirituosen oder wie viele davon. Und bekam dann seine erste internationale Medaille auf der Weltausstellung in Chicago im Jahr 1893. Dieser Rum ist ein Blend aus Destillaten, also aus verschiedenen Destillaten, die separat bis zu 2 Jahrzehnten lagerten, sagt man. Ob das so ist oder nicht, wissen wir nicht. Bis zu 2 Jahrzehnte, naja, das wären 20 Jahre. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch in den heutigen Zeiten, ob das alles immer noch so lange lagert, weil die Lagerhäuser sind eigentlich leer. Aber nun gut, nehmen wir das mal so hin. Die Weinfässer für die Nachlagerung, also für das Finish, die stammen nun vom Weingut Château Lafond. Und das ist ein Château, was Sauternes-Fässer hat. Und eben in diesen Sauternes-Fässern wird dieser Rum gefinisht. Wie lange, wissen wir nicht. Ja. Er wird auf jeden Fall mit 42 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und ob der gefärbt oder kühl gefiltert ist, wissen wir auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch immer noch gar nicht, ob das im Rum überhaupt erlaubt ist oder nicht. Die Farbe ist aber nicht so dunkel, als dass ich glaube, dass der unbedingt gefärbt werden müsste oder sein sollte. Also für einen Rum oder für so ist der schon relativ hell, ne?
Ja.
Finde ich. Also, wenn der wirklich seine 2 Jahrzehnte irgendwo drin gelagert hat, dann kann der nicht auch noch gefärbt sein. Also der müsste dann ja eigentlich eh dunkler sein. Jetzt ist Sauternes, glaube ich, Weißwein, ne? Aber der hat ja vorher in anderen Fässern gelegen. Naja, man weiß es nicht. Also es kann sogar sein, dass er nicht gefärbt ist. Man weiß es nicht. Ja, Bernstein ist das auf jeden Fall. Ist, ob nur gefärbt oder nicht, Bernstein. Ne? Schöner Bernstein. Ja, dann verrichten wir mal, ne?
Oh ja.
Hoch.
Oh, Vanille. Vanille, Vanille.
Und Gummibärchen.
Ja.
Frau Eichler kommt immer mit den elaborierten Sachen und Herr Martinsen kommt immer mit so Sachen wie Joghurt, Gummibärchen, Pudding. Toll.
Oh, ich muss mich korrigieren. Bourbon-Vanille.
Nee, ist klar.
Na, ganz viel. Vanille und Honig.
Mhm. Aber irgendeine Frucht.
Ja. Ich dachte zuerst an Weintrauben. So.
Ja.
Süße Weintrauben.
Ja, aber auch irgendwas Exotisches. Das riecht original nach Gummibärchen. Das ist das, was ich dir sage.
Okay, Gummibärchen.
Also die Fässer, die merkt man schon. Da ist schon ein bisschen Eiche dabei. Es könnte auch so ein Multivitamin-Zeug sein, ne?
Ja, aber wenn dann so ein helles, nicht das Standardding mit irgendwie Orange, Karotte und was weiß ich, was da drin ist.
Nee, Karotte, was? Nee. Was ist denn das für eine Mischung?
Was weiß ich denn? Was ist ja normalerweise ein Multivitamin drin.
Ach, ich meine bestimmt auch gar nicht Multivitamin. Ich meine dieses Quench oder wie das da heißt.
What?
Es gab früher in den 70ern so ein Pulver, das hat man in ein Glas oder in eine Flasche reingedüdelt und dann kam da Wasser drauf und dann war das orange. Und so riecht das.
Quench. Quenchpulver. Tja, Google weiß, was du meinst.
Siehst du? Ja, ich finde, da ist eine ganz, ganz krasse Apfelsine drin. Eine Quench-Apfelsine. Quench und Haribo. Ja.
Also Quench war schon mal kein Multivitamin, sondern Süßkram.
Ja, du.
Ja, Orange, Himbeere und Kirsche gab es. Aha, okay, also haben wir, meinst du, es riecht nach so künstlichem Aroma von Früchten. Halten wir fest. Ja, wie ein Gummibärchen. Gut. Da sind wir wieder.
Ja, ja, und ein bisschen und deine Vanille halt und so, ne?
Mhm.
Und die Weintraube und das alles. Der Honig, das ist schon da. Aber für mich Quench und Haribo. Ist das hauptsächlich bei mir.
Durchaus gut. Tja, aber heißt das jetzt, wir müssen Prost auf Dänisch sagen? Hatten wir das schon mal?
Nee. Ja, nee, hatten wir nicht. Heißt einfach Skål.
Hm? Ach.
Ja, das können wir natürlich machen. Ja, dann probieren wir mal, nicht? Ja, dann? Skål.
Skål. Ich muss mich erstmal wieder gewöhnen, dass das rum ist. Aber es sind sehr süße Weintrauben, auf jeden Fall. Vanille.
Vanille, ja. Ich finde, der Rumgeschmack kommt ein bisschen stärker durch auf der Zunge.
Ja.
Aber im Nachklang habe ich wieder die Gummibärchen und Quench.
Ja. Ist im Abgang sehr schön weich, das gefällt mir. Das ist lang und weich.
Ich bin mir noch nicht so sicher, ob dieses Sauternes, auf dieser Wein, also die Weinfässer mit dem Rum so gut harmonieren. Das muss ich mir nochmal überlegen. Also meine Geschmacksnerven, oder wie die heißen, müssen sich das erstmal überlegen.
Irgendwie ist da noch so ein nussiger Geschmack drin.
Hm.
Ich denke irgendwie an so ein Backmischung-Nusskuchen von Dr. Oetker. Ach Gott, weiß nicht. Das ist ein ganz besonderer Geschmack, den hatte ich in meiner Kindheit, glaube ich, sehr häufig.
Ich weiß, was du meinst, ja, ja.
So ein fluffiger Nusskuchen. Wenn man ganz dekadent war, hat man noch tatsächliche Nüsse oben drauf gelegt. Eigentlich nicht schlecht. Also gefallen tut er mir schon. Hm. Ist wirklich schön weich. Hm.
Der ist schön fruchtig, vanillig, honigig. Quenchig und Haribo-ich. Ja, der ist tatsächlich gut. Und vor allem die 42 Alkoholvolumenprozente gefallen mir besser als die nur 40 beim letzten Mal.
Ja.
Muss ich sagen. Ah, schwierig. Was mache ich jetzt wieder mit diesem Rum jetzt auch wieder? Ach, Gottes Willen. Tja. Er ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger als der in der letzten Woche auch. Kostet keine 50 €. Sieht nicht gefärbt aus, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Farbe sieht nicht so aus, dass die ist zu hell, um gefärbt zu sein, finde ich.
Ja.
Für einen Rum. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon mehr als ein Glas trinken möchte. Weil das ist ein allgemeines Problem, was ich beim Rum habe, glaube ich. Die sind ja dermaßen süß. Das ist für ein Glas total lecker. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich so diese Erfahrung habe. Aber ich weiß nicht, ob ich davon so viel mehr haben möchte, dauerhaft. Also ich finde das schon ziemlich toll. Aber ich glaube, das kann auch anstrengend werden. Weiß ich noch nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also das ist die ganze Rummigkeit, weiß ich noch nicht so. Trotzdem ist der gut. Ich mag den gerne und ich gebe dem genauso wie dem in der letzten Woche erstmal einfach mal völlig ahnungslos und hilflos 4 Punkte.
Was habe ich denn nochmal letztes Mal vergeben?
Du hattest 5 Punkte gegeben. Du hattest einen Punkt mehr vergeben als ich.
Ich bin immer zu großzügig. Da müsste ich dem jetzt 6 geben. Ich finde den besser.
Okay.
Aber 6 finde ich ein bisschen dekadent. Nee, der kriegt auch 5. 5,7. Die 5,7 sind stumm, die kann man sich mitdenken. Nein, ja, 5 dann wohl auch.
Tja.
Tja.
Ja. Also, ja, ich weiß noch nicht, ob mich die Rummigkeit so dauerhaft glücklich macht. Mal gucken.
Tja, einen haben wir noch. Nee,
Nee,
zwei?
wir haben noch drei.
3 sogar noch. Ach ja.
Wir werden sehen. Also, wir haben verkostet den AHA oder vielmehr den Albert Heinrich Riesse Reserve Sauternes Cask. Es gab 4 Punkte von mir und 5 Punkte von Frau Eichler. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
Oh ja, ab nächste Woche müssen wir sind gezwungen dazu, ein doppeltes Gehört euch zu bringen, denn so viele Menschen haben noch schöne Alben herausgebracht. Und in der nächsten Woche werden wir Angel Olsen mit Whole New Mess hören und Wire mit 1020. Außerdem haben wir bei Gesehen einen Tatort für euch, ein paar Worte nach Mitternacht heißt er.
Ach.
Und alle, die uns im Internet hören, werden uns mit dem nächsten Rum erleben. Nämlich, tja, wie auch immer man den ausspricht, Brugal Ron Leyenda oder das Ganze nicht so englisch ausgesprochen.
Ich weiß
Und
es
er
auch
scheint 10 Jahre alt zu sein oder 10 Jahre irgendwo gelegen zu
nicht.
haben. Wir werden sehen, wo.
Ja, das werden wir dann tatsächlich sehen. Was ist denn das für ein Tatort, Frau Eichler?
Tja, der scheint wohl gut zu sein.
Wie
Ein
der
paar Worte
scheint
nach
wohl gut zu
Mitternacht.
sein. Was ist denn das?
Die Menschen reden über diesen Tatort.
Ah,
Und
verstehe.
wir brauchten mal wieder einen Tatort.
Verstehe.
Außerdem ist der Film, den wir gucken wollten, nicht mehr da.
Aha.
Wie das so häufig passiert.
So,
Man denkt sich,
so.
endlich können wir den besprechen, guckt in Netflix und denkt sich, ihr Schweine. Lizenzen sind kein Spaß, ich sage es euch.
Ja. Wer wüsste das besser als wir wieder? Gut. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.